bereit?
Ja, ich denke schon.
Wunderbar. Hallo, liebe Podcast-Zuhörer. Wir hoffen, ihr seid auch bereit. Wie geht es euch? Wie geht es dir, Sina?
Ja, mir geht's gut und ich habe nicht gewusst, dass es schon rot leuchtet. Deswegen war meine Antwort auch so.
Genau das wollte ich haben.
Okay. Ja, ich bin voll bereit. Hallo.
Hallöchen.
In den Frühling. Naja.
Frühling. Mit Graupel und Schnee. Richtig.
Richtig. Das ist mal wieder ein Aprilwetter, wie man es kennt.
Richtig.
Es trotzdem blöd findet, aber es muss auch manchmal sein.
Richtig. Wir können uns ja gleich Bambis April Shower dazu anmachen, für etwas bessere Laune.
Das können
Laune.
Wir machen, ganz genau.
Aber vorerst haben wir wieder tolle Buchempfehlungen für euch parat.
Genau. Einmal im Monat sind wir ja hier voll dabei und unterhalten uns über Bücher und Lektüre. Gebt uns doch irgendwann mal ein Feedback, wie ihr das so findet.
Sehr
damit
gerne.
Wir da irgendwie auch mal wissen, läuft das so? Wünscht ihr euch andere Titel? Oder können wir irgendwas anderes machen, verbessern? Ihr könnt uns da immer auf Instagram irgendein Feedback, auch privat einfach PN eine Nachricht schicken. Wir sind immer gewillt, irgendwie auch mal was zu verändern oder zu verbessern, wenn ihr euch was wünscht. Fällt mir nur gerade so spontan ein.
Ja. Immer doch. Vielleicht haben wir ja mal, oh, das wäre vielleicht auch was, so ein kleines Spiel.
Ja, das könnte man
im
auch
Podcast,
mal machen.
Podcast, richtig.
Ja.
Kleiner Bücherrätsel. Da können wir uns mal was überlegen.
Genau, man könnte eine Frage, darüber unterhalten wir uns später.
Richtig, darüber unterhalten wir uns später, denn wir haben, Sina, ich habe eine traurige Nachricht. Das
okay.
ist unsere letzte Podcast-Folge in diesem Jahr zusammen.
Echt? Wieso?
Also, ja. Die nächste, die du hast, ist mit der Annette.
Ja, die nächste ist mit
Und ich habe nur noch mit Annette und Brigitte. Und nächsten Monat seid ihr zusammen mit Brigitte und Annette hier.
Es ist unsere letzte Podcast-Folge zusammen. Ich fasse es ja
In diesem Jahr schon.
Ich bin bald. Also mich hörte auf jeden Fall nochmal mit Annette und Brigitte. Nee, doch, mit Annette.
Genau.
Ihr hört mich nochmal mit Annette, weil wir machen dieses Jahr nämlich auch eine Sommerpause. Deswegen werdet ihr auch in einem Monat von uns nichts hören. Aber
richtig.
Dazu sagen wir euch beim nächsten Mal was und nicht
oder
bei diesem
sehe ich
Mal.
Deinen Namen doch noch im Juni? Doch, du bist vor der Sommerpause nochmal dran. Oh, falsche Info! Wir
okay.
hören uns noch einmal.
Ja, wenn man den Plan nicht richtig
aber
lesen kann.
Richtig.
Im Juni hören wir uns nochmal. Ich
Juni
hab mich schon gewundert.
Ich mich aber auch.
Okay.
Aber ich hatte nur noch den mit Annette und dir jetzt im Kopf gehabt, tatsächlich.
Alles klar.
Gut.
Im Juni hören wir uns nochmal. Also kein
mich.
Thema, da können wir nämlich dann auch direkt über die Sommerpause reden.
Oh, sehr.
Ja.
Stimmt. Schöne Sommerpause.
So, und jetzt fangen wir mal an mit den Büchern,
bitte.
Die wir haben.
Ja.
Und ich fange direkt an. Ich möchte nämlich schon seit
gerne.
Ganz langer Zeit über ein Buch sprechen, was ich Anfang März gelesen habe als Leseexemplar. Mhm. Und man durfte ja vorher nicht darüber unbedingt reden, weil wegen Erscheinung etc. gibt es bestimmt auf Englisch. Vielleicht hätte ich dann das doch schon mal erwähnen können. Aber da ich nicht Englisch lese, muss ich auf die deutsche Erscheinung warten. Und dementsprechend habe ich jetzt sehr lange drauf gewartet, über das Buch zu sprechen. Wer unser Instagram-Kanal verfolgt, der hat auch gesehen, dass ich darüber schon ein Posting gemacht habe über das Buch, weil das ist für mich persönlich mein Jahreshighlight zum Nachdenken in der Jugendliteratur. Mhm. Wobei ich sagen muss, dass tatsächlich dieses Buch, über das ich gleich sprechen werde, nicht nur was für Teenager ist, sondern ich denke sogar, dass jeder Erwachsene mit diesem Buch nachdenken kann. Zumindest hat es mir sehr viel erklärt und auf verständliche Weise vermittelt, was gewisse Themen betrifft. Das Buch heißt Und zwischen uns ein Ozean aus Schweigen. Das ist von Joanna Ho, die das Buch geschrieben hat. Das ist, soweit ich, nee, das ist nicht ihr Debütwerk. Die hat schon andere Bücher geschrieben. Genau. Das ist bei CBJ erschienen, ist ab 14. Und es geht um Maybelline Chen, die ein ganz normaler amerikanischer Teenager ist, aber mit chinesisch-taiwanesischen Wurzeln. So. Sie ist auch nicht so, sie ist eigentlich ein ganz klassischer Teenager, macht es nicht immer allen leicht. Ihre Mutter ist sie vielleicht auch nicht die Lieblingstochter. Sie hat zumindest ganz oft das Gefühl, dass sie es ihrer Mutter nicht recht machen kann. So. Und man erfährt auch direkt im Klappentext, um was es geht, nämlich darum, dass sich ihr älterer Bruder, der gerade eine Zusage für eine Universität bekommen hat, sich kurz danach umbringt. So, also Suizid begeht. und man dann quasi vor einem riesengroßen Loch steht, die Familie anfängt zu trauern, das auf sehr, sehr, sehr schöne Art und Weise nahegebracht wird, sodass man das auch wirklich nachempfinden kann und sich hineinversetzen kann, vor allem mit diesen ganz, ganz vielen Fragen, warum? Warum hat er das getan? Hätte man irgendwas anders machen können? Hätte man was bemerken müssen? Und damit setzt sich vor allen Dingen Maybelline auseinander, die immer May genannt wird. Und vor allen Dingen ist dann eine, sie zieht sich vor allen Dingen ins Schweigen zurück. Deswegen heißt es auch ein Meer, also ein Ozean aus Schweigen zwischen uns. Weil sie das gar nicht so genau ihre Trauer in Worte fassen kann. So. Aber jede Trauerzeit endet einmal. Und irgendwann kommt man wieder an die Schule und muss sich damit auseinandersetzen, dass man, dass jeder weiß, dass der Bruder sich umgebracht hat und dass man alleine zurückgeblieben ist. Das spielt gar nicht so die große Rolle, sondern es steigt direkt darauf ein, dass es eine große Schulveranstaltung gibt und sie dort mit ihrer Familie ist und dort ein eines der Väter nach vorne tritt und die Familie auf sehr stark rassistische Art und Weise beschimpft. Und zwar im Endeffekt sagt er, und das fand ich sehr, sehr spannend, mal diese Konstellation für mich zu lesen, dass alle Asiaten daran schuld sind, dass sich so viele umbringen, weil er ist nicht der Erste. Es gab 3 oder 4 Fälle vorher in den letzten 2 Jahren, die sich umgebracht haben, weil die Asiaten so einen großen Leistungsdruck an die Schulen bringen. Mhm. Und die anderen Normalschüler, ich setze das jetzt mal in Anführungsstrichen, damit ja nicht zurechtkommen und dieser Druck immer stetig steigt. Und mit den Worten, da hat sich irgendein asiatischer Junge umgebracht, reißt der da eine riesengroße klaffende Wunde in diese Familie hinein, die nur noch aufsteht und geht. Aber May kann nicht schweigen. May kann einfach nicht schweigen, dass sie so dermaßen angegriffen wurde. Und sie verfasst ein Gedicht, was in der örtlichen Schulzeitung abgedruckt wird. Und damit will sie eigentlich nur ihre Familie verteidigen und hat keine Ahnung, welche Lawine sie damit loslöst. Dieses Buch setzt sich unglaublich stark mit Suizid, mit Rassismus, aber auch dem weißen Denken auseinander. Mhm. Für mich war das nie so ganz klar, dass ich als weißer Mensch auch in weißen Systemen lebe und diese auch unterschwellig, ohne dass ich das weiß oder überhaupt bemerke, unterstütze. Mhm. Und das überhaupt nicht begreife, dass ich selbst in meinem eigenen Handeln und in meinem eigenen Tun bevorzugt bin. So, und mich gar nicht so hineinversetzen kann und das wahrscheinlich auch nie werde, wie es jemand gibt, der eine andere Hautfarbe hat, der eine andere Zugehörigkeit hat und dementsprechend nicht in seinem Land lebt. So, sondern quasi damit umgehen muss, dass er, man hat selber vielleicht schon mal diesen Gedanken gehabt, oha, meine Güte, tolles Deutsch und du denkst dir so, was ist das für ein beknacktes Denken, der ist wahrscheinlich sogar hier geboren worden und ist genauso Deutscher wie ich und ich denke so, warum habe ich dieses Gedankengut, warum ist das überhaupt da? Ich bin froh, dass es mir auffällt und dass ich es auch nicht ausspreche, sondern dass ich dann gleich darüber nachdenke, warum etwas so ist, dass man das überhaupt hat. Und hier geht es halt viel darum, dass quasi May eigentlich nur ihre Familie verteidigen will und sich angegriffen fühlt. Das Schöne an dem Buch ist, dass ihre beste Freundin, oh Gott, jetzt habe ich hoffentlich... Moment.
Den Namen wieder
vergessen. Nein. Den Namen von den beiden Geschwistern, der ist jetzt auch gar nicht so wichtig, sondern ich möchte den korrekten Begriff. Die beiden sind schwarz. Nein, das da ja doch. Ja. Genau, die beiden sind schwarz und das sind die
People of Color.
People of Color, dankeschön.
Gerne.
Und sind die besten Freunde von May, also der Bruder von ihrer besten Freundin war der beste Freund von dem Bruder von May, sozusagen. Und sie kriegt gar nicht mit, dass ihre Kampagne auch logischerweise bei den beiden was loslöst, weil die auch in einer Gruppe sind von People of Color, die sich ganz viel mit Narrativen auseinandersetzt und so. Und sie lernt in dem Buch, und ich habe mitgelernt die ganze Zeit, was es heißt, dass man zwar seine eigene Vergangenheit beschützen will, aber sich trotzdem nicht damit auseinandersetzt, wie es mit der Vergangenheit von Freunden aussieht. Und zwar rede ich nicht von der persönlichen Vergangenheit, sondern der geschichtlichen Vergangenheit von People of Color, von Asiaten etc. 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 Jeder hat so seine eigene Grundgeschichte. Und May muss lernen, dass sie nicht nur für sich kämpfen kann, sondern dass man eigentlich für Gleichheit für alle kämpfen muss. Und das ist eine ganz tolle Bewegung, die da ins Rollen kommt. Die haben eine Vertrauenslehrerin, die da voll dahinter steht und die immer unterstützende Ratschläge gibt. Und dieses Buch hat mich so mitgerissen, weil es manchmal Schlag auf Schlag kommt. Manchmal ist sie so verzweifelt, die May, weil sie nicht mehr weiß, was sie machen soll, weil ihre Familie auch persönlich noch angegriffen wird, dass Jobs auf dem Spiel stehen, dass sie nicht versteht, warum ihre Eltern schweigen, warum die nicht sagen wollen. Dieses Buch ist wirklich zum Nachdenken und manchmal vergießt man vielleicht auch mal eine kleine Träne, wenn May erkennt, dass sie nicht immer verstehen muss, warum jemand geht. So, wer Suizid begeht, der hat immer seine ganz persönlichen Gründe und die muss man nicht immer nachempfinden können, aber dass man anfängt, sich die Schuld nicht dafür zu geben. Und dieser Prozess hat die Autorin sehr einfühlsam geschrieben. Und das hat mich wirklich mitgerissen und für mich ein sehr, sehr klares Ja zum Lesen. Für jeden, der auch erwachsen ist. Wer es im Englischen lesen will, sollte es vielleicht auch im Original lesen. Im Deutschen ist es, wie gesagt, für ab 14 freigegeben. Altersempfehlung, genau. Und ich bin halt weit älter und sage so, ich habe das als Erwachsener gelesen und es hat mir sehr viel näher gebracht, was andere Bücher vielleicht noch nicht so geschafft haben. So, und deswegen ein klares Ja zum Lesen.
Klingt für mich nach einer guten Empfehlung für Leute, die The Hate U Give gelesen haben und denen es gefallen hat.
Ganz genau, ja. Mhm. Das siehst du, darauf wäre ich jetzt wieder nicht gekommen, aber ja, genau, in so eine Richtung geht das.
Cool, gerade solche Bücher sind besonders wichtig.
Richtig, ganz schön. Genau.
Und du konntest endlich drüber reden.
Ja, und ich habe da so viel.
Es hat ihr schon in den Fingern gejuckt, genau, förmlich.
Also steht hier und einfach lesen. Definitiv. Lesen. Sehr spannend.
Richtig.
Also spannend. Wie gesagt, viel zum eigenen Nachdenken.
Viel zum eigenen Nachdenken. Ja.
Genau.
Viel zum Nachdenken.
Ah ja, ich sehe schon wieder einen Autoren, den die Nina sehr mag.
Den die Nina sehr mag, ja. Die Nina hat mal wieder einen Ishiguro gelesen. Schon der.
Auf Englisch.
Nee, auf Deutsch.
Okay, den kenne ich nicht.
Die Ungetrösteten ist auf Deutsch. Ist natürlich auch auf Englisch erschienen, denn der gute Mann schreibt ja auf Englisch.
Alles klar.
So, er ist ein japanischer Autor, der nach Großbritannien übergesiedelt ist, mit 5 oder 6. Glaube ich, steht meine ich. Genau, mit 5 Jahren ist er mit seiner Familie nach London gezogen und seitdem lebt er da auch und er veröffentlicht seine Werke auch auf Englisch.
Cool.
Genau. Und ich habe ihn mal wieder gelesen, einen dicken Wälzer, hat gut 800 Seiten, die Ungetrösteten. Und da gibt es auch sehr viel zum Nachdenken, nämlich für unseren Protagonisten, der Pianist Ryder. Es beginnt mit ihm und einem Konzert, auf dem er auftreten soll. Das Konzert findet in einem Hotel statt und gleich zu Beginn hat unser Pianist aber ein Problem, denn er hat ja den Auftrittplan bekommen, angeblich, aber er findet ihn nirgendwo. Angeblich wurde ihm mitgeteilt, was so auf seiner Agenda alles steht und seine Sekretärin und alle Leute im Hotel sagen ihm auch, ja, sie haben ja den Plan ausgehändigt bekommen. Und der Ryder hat aber irgendwie nie so die Muße, so, ja, ich sollte vielleicht mal fragen, wo denn so der Plan ist, beziehungsweise immer, wenn er denn das Vorhaben dann in Angriff nehmen möchte, mal zu fragen, kommt ihm irgendwas anderes dazwischen? Zum Beispiel der Hotelpage, nämlich der, Moment, wo habe ich ihn? Der Hotelpage Gustav, der sein Gepäck nach oben trägt und erstmal über 10 Seiten darüber philosophiert, was für einen tollen Beruf er doch hat. Ungelogen, über 10 Seiten.
Über 10 Seiten.
Über 10 Seiten. Ja.
Ein sehr spannender Beruf als Hotelpage.
Ein sehr spannender Beruf, den er dem Ryder auch schmackhaft machen möchte. Warum auch immer. Der Gustav berichtet dem Ryder von seiner Tochter Sophie und von ihrem Sohn und dass er zu seiner Tochter kein gutes Verhältnis hat. Das Verhältnis besteht quasi nur dadurch, dass es ihren Sohn halt gibt. Dadurch besteht halt auch die Kommunikation zwischen den beiden, dass der kleine Sohn, der Enkel, immer irgendetwas an den jeweils anderen berichtet.
Oh je.
Und der Gustav würde sich aber ein besseres Verhältnis zu seiner Tochter wünschen. Und dementsprechend beauftragt er den Ryder, ob er nicht vielleicht irgendwie was machen könnte. Macht Ryder. Nur worin das Problem liegt, ist die große Frage. Wird uns auch nie erzählt.
Ah. Mhm. Okay, wir bleiben also mit dieser Lücke.
Der Ryder macht sich also auf den Weg, die Sophie zu finden, lernt ihren Sohn kennen. Der sehr großer Fußballfan ist. Sein Lieblingsfußballer ist die Nummer 11. Welche Nummer 11? Aus welchem Land? Aus welchem Verein? Ja, die Nummer 11. Das Verhältnis zu Sophie ist auch ein sehr interessantes, denn als die beiden sich das erste Mal begegnen, hat man so das Gefühl, die kennen sich doch. Die reden so, als wären sie seit 10 Jahren verheiratet oder sie wären 10 Jahre verheiratet gewesen und sind jetzt geschieden. Die haben sich aber anscheinend ja noch nie getroffen. Ich sehe schon deinen Gesichtsausdruck.
Fragezeichen, ganz viele Fragezeichen über meinem Kopf.
Richtig. Im Laufe der Geschichte erhält man auch immer mehr Flashbacks, die der Ryder hat, zu diesem Verhältnis zu der Sophie. Aber ob das jetzt alles so richtig ist und ob das jetzt wirklich so geschehen ist, sei jetzt mal dahingestellt. Das ist quasi die Prämisse von diesem gesamten Buch. Fragezeichen.
Und das Fragezeichen gelöst.
Und das ist unglaublich spannend gemacht. Denn dieser Auftritt im Hotel zum Beispiel auch. Es gibt noch den Hoteldirektor, dessen Sohn dort auch sein Debüt geben soll. Und es geht auch noch um den Dirigenten Brodsky, der viele Jahre durch Alkoholexzesse gelebt hat und sich jetzt davon losgelöst hat und jetzt quasi sein Comeback feiern soll. Auf die wird dann aber auch irgendwie nie genauer eingegangen. Und wie gesagt, dieser Auftrittsplan wird auch nie wirklich aufgefunden. Und der Ryder bekommt aber irgendwie immer mehr Aufträge von Gustav, vom Hoteldirektor, von der Tochter Sophie und von ihrem Enkel, beziehungsweise von ihrem Sohn, so von dem Enkel von Gustav. Und es wird was gelöst. Ich lasse es mal offen. Ich werde das Fragezeichen nicht beantworten.
Okay, sie hinterlässt uns jetzt auch noch jede Menge Fragezeichen.
Richtig.
Dann stelle ich die entscheidende Frage, die jeder stellen
würde. Es ist wahrscheinlich jetzt
würde.
Auch die weirdeste Zusammenfassung von einem Buch, die ich je gegeben habe. Aber das ist dieses Buch. Dieses Buch ist eine Ansammlung von Aufträgen, die der Ryder als Pianist erhält. Er soll Probleme für andere lösen. Er soll sich in Geschehnisse einmischen, die ihm nie richtig erläutert werden. Und ja, am Ende bleiben ganz viele Ungetröstete zurück.
Meine Frage, die gestellt wurde beantwortet. Warum sollte man das lesen? ich glaube, das kann sich jeder jetzt selbst beantworten, ob er das diese Ansammlung lesen möchte. Ich persönlich finde es sehr spannend, was du gerade beschrieben hast.
Es ist auch sehr spannend. Ich kann nur dazu sagen, ihr braucht wirklich einen langen Atem für dieses Buch. Also wie gesagt, der Gustav erzählt über 10 Seiten, warum sein Job der beste der Welt ist quasi. Und vielleicht wirbt er euch ja auch noch an, Hotelpage zu werden.
Ich kann mir das schon vorstellen, dass das spannend ist. Man trifft ja viele spannende Leute jeden Tag.
Sehr viele spannende Leute. Sehr viele spannende Leute trifft man auch in diesem Buch. Ihr solltet nur darauf vorbereitet sein, dass ihr nie alle hundertprozentig kennenlernen werdet und vielleicht auch, dass einige Fragen zurückbleiben, die nie beantwortet werden.
Alles klar.
Und mehr werde ich nicht verraten.
Okay, hört sich trotzdem sehr spannend an. Ist auch ein schönes Cover, wir halten es nachher bestimmt auch in die Kamera.
Ein sehr cooles Cover. Man hat die Pianotasten, die noch halbwegs geordnet am Anfang dastehen und die zum Ende hin immer weiter nach unten rasseln und quasi zu Boden fallen und einen Haufen Scherben hinterlassen.
Richtig, genau so.
Genau passend für dieses Buch. So, beantwortest du uns denn ein paar Fragen?
Ja, ich beantworte euch ein paar Fragen. Ich habe ein weiteres Buch dabei. Wahrscheinlich habt ihr dazu noch nicht nur eine Rezension gelesen, gehört etc. Ich möchte aber auch nochmal über das Buch sprechen, weil ich zwar nicht das Buch gelesen habe, aber ich bin ein sehr großer Hörbuch-Fan. Ich höre sehr gerne beim Einschlafen, wenn ich Haushalt mache. Wenn ich lange Spaziergänge mache, habe ich Kopfhörer auf den Ohren und höre Hörbücher. Da kann ich immer meine Blicke schweifen lassen, höre das Hörbuch und muss einfach selber nicht mehr denken. Da wird der Kopf ganz leer und ganz frei und das finde ich großartig. So, ich habe jetzt ein Hörbuch beendet und zwar von der Elena Fischer, Paradise Garden, was im Diogenes Verlag erschienen ist. Dieses Buch wird euch sicherlich dem Buchaffinen irgendetwas sagen. Ich kann es erklären, es stand letztes Jahr auf der Longlist des Deutschen Buchpreises. Stand dann leider nicht mehr auf der Shortlist und hat dann aber auch nicht natürlich den Preis bekommen. Dieses Buch ist ein Debütroman. Das heißt ein Erstlingswerk. Und ich muss sagen, ich fand's toll. Das liegt zum großen Teil wahrscheinlich auch daran, dass die Sprecherin, jetzt muss ich gucken nach der Sprecherin, Augenblick bitte. Genau, ich hoffe, ich spreche den Namen richtig aus, wahrscheinlich nicht. Das ist eine deutsche Schauspielerin. Sie heißt Lena Urzendowski. Ja, wahrscheinlich spreche ich das falsch aus. Tut mir dann auch sehr leid. Die hat eine ganz tolle Stimmfarbe, Stimmklang. Die hat nicht viele Hörbücher besprochen, aber dieses Hörbuch hat sie besprochen. Und sie hat mir die Geschichte um Billy ganz nahe gebracht. So, also Billy ist eine Coming-of-Age-Geschichte, die manche vielleicht auch mit Chick in Verbindung bringen könnten, wobei ich sagen muss, das ist nur eine Anlehnung. Da kommt vielleicht so das Gefühl auf. Es gibt auch zwei geteilte Meinungen über das Buch.
Oh, okay.
Weil ich muss auch sagen, die erste Hälfte hat mir deutlich besser gefallen als die zweite Hälfte des Buches. Es ist trotzdem sehr lesenswert. Warum ist das so? Ich erzähle es euch. Der erste Satz ist nur, dass man es auch direkt weiß. Es beginnt wirklich mit diesem Quasi-Satz, ich kann ihn jetzt nicht vorlesen, dass die Mutter von Billy gestorben ist. Damit beginnt das Buch auch einfach. So. Das heißt, man hat die ersten Seiten mit der Beerdigung und Billy ist 14 und danach geht es in Flashbacks zurück. Quasi die Geschichte von Billy. Billy lebt mit ihrer Mutter in einer Hochhaussiedlung. Und die haben wenig Geld und trotzdem schafft es Billys Mutter mit sehr, sehr viel Liebe und Fantasie, Billy eine wunderschöne Kindheit und Jugend und so weiter zu bescheren, dass ihr Billy das vielleicht auch gar nicht so richtig groß auffällt. Natürlich weiß sie, dass sie nicht viel Geld haben, aber es ist nie so, hat man das Gefühl, dass das richtig schlimm für Billy wäre. Das Leben in der Hochhaussiedlung wird immer von seinen schönen Seiten beschrieben. Ich fand das vielleicht ganz spannend, weil ich selber in einem Hochhaus gelebt habe und zwar fast 9 Jahre lang in einer 7. Etage. Deswegen kannte ich so ein paar Begriffe wie ein Laubengang. Das ist quasi, wenn man vor seine Haustür tritt und da quasi ein Riesenbalkon ist, wo dann noch 2 weitere Türen abgehen, was aber gar kein Balkon ist, sondern einfach ein sogenannter Laubengang, wo auch tatsächlich Leben stattfinden kann. Findet in den meisten aber nicht. Also in der Realität sieht das ein bisschen anders aus, aber ich konnte das gut nachempfinden, wie das ist, in so einem Haus zu sein und zu leben. Da leben ja nicht nur Menschen drin, die kein Geld haben, sondern es gibt ja auch andere Gründe. Ich bin zum Beispiel wegen meiner Ausbildung in so ein Haus gezogen, weil da hat man einfach nicht wirklich viel Geld. Und ich mochte es da oben eigentlich ganz gern. Ich hatte meine Ruhe und ich fand das eigentlich ganz cool und bin halt hab da fast auch 9 Jahre gelebt, also mir hat's jetzt nicht schlecht getan. So. Das heißt, man lernt die ganzen Nachbarn von Billy auch kennen, denen ihre Geschichten werden so ein bisschen angerissen, die sind auch sehr sympathisch beschrieben. Und man kriegt halt mit, was Billy und ihre Mutter quasi alles durchleben, so zum Teil. Vor allen Dingen, dass sie einen Gewinn haben. Die rufen gerne im Radio an und nehmen an Gewinnspielen teil. Und sie haben ein einziges Mal Glück und wollen ihren Sommerurlaub planen. So, sie möchten gerne in die Ferne, ans Meer und ganz viel Neues erleben. Und naja, dann bekommt ein Anruf. Und der Anruf ändert einiges. Oder sagen wir so, eigentlich alles. Denn die Oma von Billy, also die Mutter von Billys Mutter, kommt nach Deutschland. Ich habe übrigens vergessen, dass Billy nicht Billy heißt, sondern eigentlich Erzsebet. Die kommen aus Ungarn? Aus Ungarn, genau. Die kommen aus Ungarn. Und Billy ist aber in Deutschland geboren und auch ihre Mutter spricht super Deutsch, die Oma nicht. Die Oma spricht kein Wort Deutsch. So, die kommt also nach Deutschland, weil sie krank ist und in Deutschland Hilfe sucht. Es ist nicht so ganz klar, was sie da hat und ob es auch wirklich so dringend ist. Auf jeden Fall kommt sie und man muss sich vorstellen, die leben sowieso schon in einer Zweiraumwohnung.
Oh.
Und da kommt jetzt die Oma und zieht quasi in das Zimmer von Billy ein.
Oh.
So. Und Billy verliert quasi ihren Schlafplatz und muss in Zukunft immer mit im Wohnzimmer bei der Mama schlafen. Mhm. Also eigentlich sind das wirklich sehr, sehr, sehr schlimme Verhältnisse, wenn man das immer so ein bisschen überlegt, oder sehr beengende Verhältnisse.
Im wahrsten Sinne des Wortes, ja.
Genau. Und ich fand genau diese erste Hälfte so spannend, weil dieses Verhältnis der Mutter und der Oma ist sehr, sehr schlecht. Warum, erfährt man auch nicht. Genauso wie Billy weiß nichts über ihren Vater, darüber erfährt man auch nichts. Die Mutter spricht einfach nicht über ihn. Und aber man hat ganz viele Sachen und Begebenheiten, dass man über die Nachbarn, über Billys Zustand, das wird auch sehr bildreich erzählt in einer schönen, klaren Sprache. Und mich hätte persönlich vielleicht auch so dieses Verhältnis zwischen Billy und der Oma noch weiter interessiert. Aber dann kommt quasi in der Hälfte der Tod der Mutter. Wieso, weshalb, warum sollte man einfach sich mittragen lassen, was da genau passiert. Und dann hätte mich einfach interessiert, wie geht die Geschichte der beiden weiter. Mhm. Aber Elena Fischer überlegt sich was anderes und schickt Billy auf einen Roadtrip. Aha. Auf die Suche nach ihrem Vater. Das hat mir auch gut gefallen, das will ich jetzt gar nicht sagen. Ja. Ich bin mir noch nicht sicher, ob man diese Geschichte so zusammen hätte schreiben sollen. Ob man da nicht vielleicht daraus zwei Bücher hätte machen müssen oder nur die eine Geschichte erzählen oder direkt auf den Roadtrip da in den Vordergrund stellen müssen. Deswegen kann man auch nicht sagen, dass dieses Buch ein Roadtrip ist, weil dafür ist der Anteil zu kurz. Mhm. So. Und ich finde auch, dass es ein bisschen märchenhaft wird, weil Billy ist 14 und sie steigt einfach in den alten Nissan ihrer Mutter und haut ab. Wir müssen uns jetzt einfach mal im realen Leben überlegen, welche 14-Jährige schafft es, quer durch Deutschland zu fahren, ohne dass es wirklich auffällt.
Im gestohlenen Nissan.
So.
Okay.
Das würde im realen Leben wohl sicherlich kaum passieren.
Kurze Frage, als jemand, der nie einen Führerschein gemacht hat und kein Auto hat, dementsprechend 14 und fährt mit dem Auto, ich meine gut, bitte?
Ja, nein, also natürlich kann man mit 14 älter aussehen und natürlich schafft man es auch, die Pedale zu erreichen etc.
Ja,
pp.
Gut.
Und ihre Mutter hat wohl auf Parkplätzen ihr das Fahren beigebracht, passiert in Deutschland auch, auf Dörfern und so weiter und so fort. Wollen wir mal das jetzt nicht wegreden. Mhm. Was mich irritiert hat oder ich dann einfach auch ein bisschen wirklich, das war für mich halt wirklich märchenhaft, weil sie begegnet natürlich ganz vielen Menschen auf ihrer Reise. Aber die sind alle liebevoll und wohlwollend und natürlich fragen die auch mal, wo sie denn übernachtet und so weiter. Aber nie trifft sie auf so einen Widerstand, den man normalerweise erwarten würde auf so einem Trip, wenn man minderjährig ist. Letztendlich landet sie im hohen Norden. Aha. Und begegnet dort ihrer Geschichte. Und damit ende ich auch, weil ich sonst dem Leser etwas ganz Entscheidendes wegnehme.
Okay.
Also sie fährt bis hoch in den Norden und ich finde, sie hat auch ein schönes Ende geschrieben, die Elena. Das hat mir sehr gut gefallen. Und sage nur eins dazu, hört es euch entweder an, Billys Geschichte, oder lest sie selber. Sie ist sehr, sehr lesenswert. Ich glaube nur nicht, dass man das unbedingt hätte so komplett zusammenschreiben müssen. So. Und wie gesagt, mir ist der Aspekt mit der Oma ein bisschen untergegangen dann zum Schluss. Das ist aber nur ein ganz persönliches Empfinden. Empfinden ganz viele anders, war aber bei mir jetzt so. Und trotzdem für ein Erstlingswerk super, super schön und lesen. Eine große Empfehlung. Vor allen Dingen, wenn man sowas wie den Benedict Wells Heartland gelesen hat oder halt auch Chick. Ja. geht das so in die Richtung. Ja. Ganz genau. Also eine Leseempfehlung, ja. Aber es ist nicht ganz rund, meiner Meinung nach.
Okay. Muss man ja auch kritisieren.
Genau.
Cool. Hat mich aber auch wieder neugierig gemacht. Ich finde das Cover allein schon besonders hübsch.
Ja, das hat mich auch sehr angesprochen.
Das ist wieder so Coverkäufer, ne?
Ja, genau. Wer ist noch so Coverkäufer? Wahrscheinlich viele, ne?
Wahrscheinlich viele, ja. Gebt euch gerne zu erkennen.
Wir gehören auch dazu.
Genau, ihr seid in den besten Kreisen. Apropos Coverkäufer.
Ja, wir
wunderschönes Cover.
Was sehen wir?
Wir sehen einen Manga und zwar heißt der Hyref.
Der ist echt hübsch.
Mm, der ist echt hübsch. Hyref, Heimweh nach Endlichkeit, ist ein Manga von Yuki Kamatani. Ist auch mit 3 Bänden abgeschlossen. Die werden alle dieses Jahr noch erscheinen. Dieser Band ist jetzt im März erschienen. Der zweite kommt jetzt im Mai direkt. Und der Abschlussband dann im Juli.
Ich bin ganz fasziniert, dass ein Manga in 3 Bänden abgeschlossen ist.
Ja, doch, gibt es auch mal. Es gibt Reihen, die sind in 3 Bänden abgeschlossen. Oder halt der One-Shot, der in einem Band abgeschlossen ist. Ja, worum geht es in Heimweh nach Endlichkeit? Es geht um Mika. Das ist unsere Protagonistin, wie wir auf dem Cover sehen.
Mit ganz viele Blumen im Haar.
Ganz viele tolle Blumen im Haar, genau. Und Mika hat einen sehnlichen Wunsch, denn sie möchte sterben. Da haben wir wieder das Thema, wie bei deinem Buch zuletzt. Wir behandeln hier dieses Mal sehr viel Suizid, habe ich das Gefühl. Mhm. Ja, Mika möchte gerne sterben, denn sie hat ihre beste Freundin verloren. Ihre beste Freundin ist verstorben vor kurzem und Mika kommt mit ihrem Tod nicht klar. Sie vermisst ihre beste Freundin unendlich und der Manga beginnt auch damit, wie Mika losstürmt auf dem Weg zu ihrer besten Freundin, indem sie vor einem LKW läuft. Ihr Selbstmord wird jedoch vereitelt. Sie wird von einem jungen Mann und einem noch jünger aussehenden Mann gerettet. Dieser noch jünger aussehende Mann ist ein Gott, der eine sehr tolle Fähigkeit hat. Seine einzige Fähigkeit ist, dass er Sake erschaffen kann.
Okay. Also nur zur Info, sie hat mir jetzt die ersten 2 Seiten gezeigt und ich kann als Nicht-Manga-Leser sagen, dass das sehr detailreich und unglaublich charakterstark aussieht.
Oh ja. Das ist er. Also gezeichnet ist er unglaublich schön. Die beiden Herren retten die Mika halt und erfahren dann auch so ein bisschen, warum möchte sie sich umbringen. Wir erfahren auch ein bisschen was über die beiden Charaktere. Wie gesagt, der eine ist ein Gott, der Sake erschaffen kann. Nichts weiter. Vielleicht hat er noch ein paar Geheimnisse in seinen Ärmeln versteckt. Wer weiß, er ist schließlich ein Gott. Den kann man nicht immer vertrauen. Und der andere junge Herr, er kann nicht sterben.
Na, großartig.
Und er würde sich aber natürlich wünschen, diesen Fluch, dem er da unterlegen ist, natürlich abwenden zu können und halt in der Lage zu sein, ein normales Leben leben zu können, was halt nun mal auch mit dem Tode endet. Wie jedes natürliche Leben. Mhm. Dieser Manga behandelt auf eine sehr einfühlsame und wirklich eine sehr schöne Art das Thema Tod und Trauer. Denn die drei begeben sich auf eine Reise, wie auch bei der Elena Fischer, begibt auch sie sich
auf eine Reise,
genau. Mhm. Sie stiehlt zwar keinen Nissan, aber sie steigt mit zu dem jungen Mann in sein Motorrad, in diesen zusätzlichen Anhänger und die drei fahren dann quasi durch Japan, begegnen den interessantesten Charakteren. Als allererstes begegnen sie zum Beispiel einer älteren Dame im Dorf, die schon in jungen Jahren ihren Mann verloren hat, ihre Kinder verloren hat. Sie ist von sehr viel Tod und Trauer umgeben. Und die Charaktere unterhalten sich dann natürlich auch und die Mika ist in dieser Szene zum Beispiel fassungslos darüber, wie die alte Dame wirklich so locker und so leger darüber reden kann. So, ja, es ist passiert, aber das Leben geht ja weiter. Und da hat man schon diesen wunderschönen Kontrast zwischen der älteren Dame, die ihr Leben all die Jahre gelebt hat, die Trauer verarbeitet hat, und einer Mika, die halt noch ganz am Anfang steht und für die die Welt halt immer noch stillsteht nach dem Tod ihrer besten Freundin. Das Ganze ist auch wirklich wunderschön dargestellt, auch mit der älteren Dame, die immer von Schwänen umgeben ist, Auch als
sehr schön gezeichnet, muss ich auch sagen.
Schönes Symbol der Freiheit und die sich auf den Weg macht, doch nochmal ein Abenteuer erleben zu wollen. Ob sie es erlebt, das lasse ich offen. Ich möchte euch diesen Manga auf jeden Fall sehr ans Herz legen. Es ist ein Slice of Life, nee, ein Special-Manga. Der hat keine wirkliche Genre-Einstufung. Ja, Slice of Life ist es an sich auch wirklich nicht. Dadurch, dass das Thema Tod und Trauer ja doch recht schwer einzukategorisieren ist. Es ist auf jeden Fall eine klare Leseempfehlung meinerseits. Wie gesagt, mit 3 Bänden abgeschlossen. Und halt wirklich ein tolles Thema, was super hier drin verarbeitet wird.
Holla die Waldwehe. Ich wollte nur sagen, wir sprechen uns nicht ab über unsere Titel, ne? Also nee. Das möchte ich auch mal geklärt haben. Manchmal überschneidet sich halt sowas von den Themen her.
Da haben wir dann wirklich super zusammenhängende Themen.
Richtig. Ich breche das Ganze jetzt aber auf, weil ich habe jetzt einen Fantasy-Roman dabei.
Ja, super. So.
Aber auch den, wie sagst du, der ist gehypt. Ja, tatsächlich steht auf den Bestsellerlisten. Ja, und ich habe zum ersten Mal seit ganz, 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 ganz vielen Jahren, und ich rede wirklich vielen, vielen Jahren, einen Vampirroman gelesen.
Oh, es ist die Schlange.
Ja, genau. Wir reden von Carissa Broadbent, The Serpent and the Wings of Night. Das ist eine, das ist der Auftakt zu einer Reihe, die wohl, ja, lasst mich nicht lügen, wahrscheinlich mal 6 Bände haben soll.
6?
Ja, das wird das wird keine Dilogie, keine Trilogie, Quadrologie, was weiß ich, wie man es weiter sagt. Auf jeden Fall wird es wohl ein Sechsteiler werden. So.
Ein Sextett.
Ein Sextett, genau. Ich weiß nicht, ob ich bis zum 6. Band lesen werde, aber ich habe den 1. gelesen und ich fand es tatsächlich. Ja. Hätte ich aber auch nicht gedacht. Ich habe gedacht, okay, wir haben das Leseexemplar hier rumstehen, jetzt schnappst du dir das doch mal wieder. Ah, Vampire, oh Gott, nein, eigentlich kein Bock und oh nee.
Das Thema ist doch jetzt abgegrast.
Ja, das kommt aber anscheinend wieder auf und ich finde, die Autorin hat das gar nicht schlecht umgesetzt. Mhm. So, das fängt schon mal damit an, dass es hier nicht klassischerweise bewusst um das Thema der nette kleine Mensch und der böse Vampir und man verliebt sich sofort und der Mensch ist schwach und der Vampir ist so stark und ja, ich rede hier von Twilight.
Ganz so. Klare Anlehnung, richtig.
Darum geht es nicht. Nein, es geht auch wirklich darum, dass es um einen Menschen geht und zwar um Oraya, die von einem Vampirkönig adoptiert wurde. So, das spielt in einer ganz eigenen Welt. Ich glaube, dafür gibt es auch im Fantasy einen Begriff, dass es also wirklich eine eigene Welt ist mit eigenen Mythos dahinter. Wie nennt man das denn jetzt?
High Fantasy.
Dankeschön. High Fantasy. Du erklärst es mir ständig. Gewisse Begriffe bleiben bei mir nicht im Kopf hängen. So, das
alles
spielt
gut.
Wirklich auf einem eigenen erdachten Planeten, würde ich jetzt fast sagen. Wobei es ist schon
eine eigene erdachte Welt.
Ja,
wirklich.
Genau. Und man hat auch eine Karte auf der Rückseite oder in dem klappen Dings drinne. Und Oraya ist, wie gesagt, ein Mensch und sie ist wie alt? 4. 4, als quasi ihre Familie dahingemetzelt wurde und der Vampirkönig sie adoptiert. Ich so, okay, was soll das jetzt hier werden? Ich kam auch mit einigen Begriffen erstmal nicht klar. Es geht darum, dass diese Vampire einer Königin angehören, die Naxia heißt. So. Und Oraya möchte quasi, also sie ist quasi die Beute ihr ganzes Leben lang unter Raubtieren. So. Und klar hat sie den Schutz des Vampirkönigs, der ihr Vater ist, also quasi ihr Adoptivvater, aber sie ist eigentlich die ganze Zeit die Beute. Klar, sie ist ein Mensch und hat Blut in den Adern und riecht halt dementsprechend auch. Und muss sich ganz schnell lernen zu verteidigen und lernt das Kämpfen. Für mich ist Oraya wirklich ein sehr, sehr starker Charakter, der viel Biss hat und sie möchte natürlich nicht immer ihr Leben lang ein Opfer in dieser Welt bleiben, sondern sie möchte quasi ebenbürtig werden und das kann sie nur, indem sie an einem Spiel teilnimmt, das sich Kejari nennt und nur einmal alle 100 Jahre stattfindet. Natürlich passenderweise fällt das Kejari auf in ihre Zeit rein, so dass sie erst junge 24 ist, glaube ich, 23, 24 ist, passt dann natürlich perfekt. Sie sonst kann also
würde die Story auch keinen Sinn
ja,
machen.
Ja, sonst würde die Story auch keinen Sinn machen. Das Kejari findet gerade also bald wieder statt. Und sie will daran teilnehmen. Was man über Oraya weiß oder mitkriegt, ist, dass sie durchaus auch Vampire tötet, weil Menschen in Dörfern gehalten werden, ich sage bewusst gehalten werden, weil für mich ist der Mensch dort in diesem Reich, naja, die Nahrungsquelle.
Er ist ein Tier.
Genau, so und muss der Mensch eine Nahrungsquelle sein, findet Oraya nicht und dementsprechend in den Dörfern sollen die Menschen ja geschützt sein und viele Vampire halten sich nicht drauf und deswegen liest man ganz oft, wie Oraya nachts loszieht und Vampire in den Dörfern tötet. So, diese Vampire haben jetzt hier keine Steinhaut. Diese Vampire können zwar tatsächlich kein Tageslicht ertragen, sie fangen aber nicht im Tageslicht an zu glitzern oder sonst irgendwas.
Dann sind wir schon mal beruhigt.
Da sind wir sehr beruhigt. Ich habe trotzdem kein Vampir im Tageslicht zu Staub fallen sehen, aber sie erleiden schwerste Verbrennungen, tatsächlich. Und sie sind, man kann sie töten. Und das, was ich am schrägsten fand, Vampire haben ein Herz.
Aha.
So, ein Herz, das auch schlägt.
Ja.
So, okay. Dementsprechend sind Vampire auch vernichtbar. Sie sind trotzdem über mehrere hunderte Jahre alt. Ich weiß nicht, ob sie eines natürlichen Todes sterben können. Das kommt im ersten Band zumindest nicht so zum Tragen. Das fehlt mir auch ein bisschen an Grundinformationen. Aber das Buch ist für mich großartig, weil es auch viel von den Kampfszenen lebt und vor allen Dingen von der Brutalität. Dort sterben sie wie die Fliegen. Und das finde ich gar nicht so unspannend und spektakulär. Das mag ich ganz gerne. Es ist ein großartiges Spiel. Und Oraya muss sich mit jemandem zusammentun. Und da kommen wir jetzt natürlich zum männlichen Protagonist, zu Rain oder Rhein oder wie auch immer man den aussprechen möchte. Wahrscheinlich gibt es da eine. Ich zeig dir nachher.
Wird er geschrieben?
Ich glaube R-A-I-H-N. Ja.
Rain
würde ich sagen. Genau. Ja. Und da merkt man zwar, dass eine Anziehungskraft zwischen den beiden Protagonisten entsteht, allerdings, was ich viel spannender fand, ist erstmal, dass sie totale Angst vor dem hat. Mhm. Weil sie auch so erzogen wurde und auch ihr ganzes Leben lang so gelebt hat, fürchte dich vor den Raubtieren. Mhm. So. Und traue ihnen auf gar keinen Fall. Und sie traut ihnen mit keinem Körperteil ihres Daseins, mit irgendetwas und muss sich trotzdem mit ihm zusammentun. Und an Rain fand ich großartig, der ist. Na klar hat er seine kleinen Macho-Sprüche, aber er ist nicht der eigentliche Bad Boy, wie man das kennt. Sondern ich fühlte gleich, dass er zwar viel versteckt, ich habe nicht verstanden, was er versteckt, das konnte mich überraschen am Ende des ersten Bandes. Es endet auch mit einem Cliffhanger, es konnte mich überraschen, wer er ist und was mit ihr passiert. Das konnte mich sehr stark überraschen. Ich dachte mir auch so, okay, vielleicht andere Leser haben das vielleicht schon erahnen können. Ich konnte es nicht und war dementsprechend so, na danke, und jetzt soll ich warten oder wie? So, das, was mir wieder nicht gefallen hat, das ist aber, glaube ich, auch eine eigene Diskussionswelt oder Diskussion wert für einen Podcast oder so oder überhaupt das mal anzusprechen. Dieser Roman hätte auch durchaus ohne Sexszene leben können.
Mhm.
So, ich finde, in letzter Zeit ist das sehr oft, dass ein Buch ja spicy sein muss. Ja, sie hat es gut umgesetzt. Es gibt andere, wo das nicht so gut umgesetzt wurde. Sie hat es ganz gut umgesetzt. Es war auch nicht so unpassend und manchmal ist es wirklich so, du hast einen Fantasy-Roman, alles großartig geschrieben und dann wird dir so eine Szene reingedrückt und da denkst du dir so, okay, die Szene ist jetzt warum da? Warum muss das jetzt genauso auf die Art und Weise sein? Warum muss das jetzt so beschrieben werden? Okay, die Leute wollen das lesen, alles klar, aber kann man das nicht so einbauen, dass es auch passt? Sie hat es ganz gut eingebaut, trotzdem hätte es nicht sein müssen. Also zumindest nicht über 6 Seiten. So.
Oha.
Also das hätte vielleicht jetzt nicht sein müssen, sagen wir es mal so. Meine Meinung nach sieht jeder wahrscheinlich anders und ich weiß, dass es auch viele gibt, die das genau deswegen lesen. Aber ich denke mir manchmal, es muss nicht über 6, 7 Seiten sein, sondern es prickelt auch ohne, dass man das in jeder kleinsten Detail wie so einem halben Porno lesen muss. Das muss man auch mal klar aussprechen.
Ganz offenkundige Kritik hier.
Ja, das ist meine ganz offenkundige Kritik an solchen Büchern. Ich mag die Bücher trotzdem sehr gerne. Ich finde auch dieses Prickelnde zwischen zwei Charaktere nicht schlecht. Aber es muss nicht das halbe Buch darauf ausgestreckt sein, wann genau passiert es. Und das hat sie nicht gemacht. Das fand ich ganz gut. Ich wusste, dass es wahrscheinlich irgendwann soweit sein wird. Das hätte mich auch gewundert, wenn es mal wieder nicht passiert so, weil es passiert immer in diesen Fantasy-Romanen in letzter Zeit, wenn was auf den Markt kommt. Aber sie hat es nicht so ganze Zeit, oh, ja, gut, wann, so. Mhm. Sondern ich fand eher, es ist sogar sehr einleuchtend, dass die beiden ihre Zeit gebraucht haben. So, vor allen Dingen Oraya, weil sie halt nun mal ein Mensch ist und sie auch weiß, dass sie quasi ja nicht so stark ist wie ein Vampir. Mhm. So. Trotzdem ist Oraya besonders. Mehr sage ich dazu nicht. Ist eine klare Leseempfehlung. Mir hat es Spaß gemacht. Und ich werde den zweiten Teil lesen und werde dann nochmal sagen, ob ich zu einem dritten Teil übergehe oder ob mir das dann schon wieder zu viel ist. Weil eigentlich mag ich solche Reihen nicht, die dann 6 Bände haben. Und vor allen Dingen, wenn dann ein Buch 500 Seiten hat. Dann weiß ich nicht, ob ich dann noch 5 weitere davon lesen will, ob mich das am Lesen hält. Okay. Aber hierbei lest es, es hat Spaß gemacht.
Ich muss mal ganz ehrlich sagen, ich mag ja deinen Lesegeschmack. Auf der einen Seite so Wohlfühllektüre, Happy Ending und dann sterben sie wie die Fliegen. Ich mag das.
Aber nur im Fantasy-Bereich. Ich hasse Krimis. Ich lese keine Krimis. Das geht irgendwie nicht. Aber Fantasy ist für mich Fantasy und da denke ich mir so, das ist ja eh nicht real. Das ist schon okay so.
Dann hat dir bestimmt Game of Thrones auch sehr gefallen.
Als Serie, ich habe das nie gelesen. Ich gehöre tatsächlich nicht zu denjenigen, die es gelesen haben. Ja, ich oute mich. Ich habe Game of Thrones nicht gelesen.
Oh, dann können wir uns zusammen outen. Also ich habe den ersten gelesen und danach hat es bei mir aber auch schon geendet. Ich habe nicht das Durchhaltevermögen gehabt, das zu lesen, muss ich gestehen.
Und vor allen Dingen ist es ja bis heute nicht beendet. Also richtig, nicht im zumindest nicht in Buchform. Es wird auch nicht mehr beendet, soweit ich das verstanden habe, weil ja die Serie ja beendet wurde. Ich will jetzt zwar nicht irgend so ein Gerücht streuen, aber ich meine, ich hätte das irgendwann mal vor einiger Zeit vor 1-2 Jahren mal gelesen, dass aufgrund dessen, dass die Serie ja serientechnisch beendet ist, der Autor das nicht weiter im Buchform beendet.
Das ist aber ziemlich dämlich von George R. R. Martin.
Wenn, okay, es ist jetzt erstmal nur ein Gerücht, lest nochmal selber nach, aber ich meine, ich hätte das irgendwo mal Leuten hören.
Lassen wir es mal dahingestellt.
Genau.
Aber apropos Gerücht, Gerüchte ziehen ja meistens irgendein Geflüster da noch mit sich.
Richtig.
Und das ist auch der Titel des Buches, das ich euch jetzt noch empfehlen möchte. Das Geflüster von Ashley Audrain. Ich lese es gerade noch, ich lese es auch auf Englisch. Der Titel wurde 1:1 übersetzt, auf Englisch heißt es The Whispers. Ist auch im Original halt im Englischen rausgekommen. Und jetzt ist halt die deutsche Übersetzung erschienen. Wie gesagt, ich lese es gerade, ich bin noch nicht durch damit. Ich möchte es euch aber trotzdem empfehlen, weil das mal wieder so mein Ding an Belletristik wirklich ist. Mhm. Das Ganze spielt in der Harlow Street. Die Harlow Street befindet sich irgendwo in Amerika. Spielt auch, man kann es vom Cover vielleicht schon erahnen, in so einer etwas etepeteteren amerikanischen Wohngegend, Vorstadt, genau. Das Buch beginnt auch damit, dass wir bei den Loverlies eingeladen sind. Der Name sagt schon alles, angelehnt an das Wort lieblich oder liebreizend sein, genau. Die Loverlies, das sind Whitney und jetzt habe ich seinen Namen vergessen. Das ist doch super. Nein, ich vergesse immer Namen. Gut, wir müssen jetzt mal damit leben. Es geht sowieso hauptsächlich um die Frauen in diesem Buch. Es geht um Whitney und ihren Mann, beziehungsweise mehr um Whitney und ihren Sohn. Whitney hat nämlich ein Kind, den Xavier, ein junger Bursche, der für Whitney natürlich der größte Schatz ist überhaupt. Whitney, natürlich die Vorzeigefrau in dieser Straße, in dieser gesamten Nachbarschaft. Nicht nur wir sind zur Gartenparty eingeladen, sondern natürlich auch die ganze Nachbarschaft. Gartenparty, ja, ganzen Nachbarn. Yay. Es geht hauptsächlich um 4 Frauen in diesem Buch. Einmal die Whitney, einmal die Mara, die Nachbarin direkt nebenan, die nicht zur Gartenparty erscheint. Denn die Mara ist eine ganz erwachsene, sehr ja, gebildete Frau. Sie hat sowas nicht nötig. Sie hält eh nichts von diesen ganzen jungen Frauen und ach, wie die jetzt alle rumlaufen in Leggings und weiten T-Shirts. Die haben alle überhaupt keinen Stil mehr. Nee, mit sowas muss sie sich nicht abgeben. Es geht noch um die Rebecca, die mit ihrem Mann versucht, ein Kind zu bekommen, die bisher aber kinderlos geblieben sind. Es wird auch einmal erwähnt, wie sie eine Fehlgeburt erlitten hat. Und dann geht es auch noch um die Blair, deren Mann Aiden heißt, das weiß ich noch.
Wenigstens einer der Männer hat einen Namen.
Einer der Männer, die haben alle Namen, aber ich weiß gerade nur noch Blair und Aiden. Ich habe mir die Namen sogar aufgeschrieben, aber ich finde den Zettel gerade nicht mehr. Super vorbereitet hier. genau, Blair und Aiden sind dafür ein Paar, die haben ein Kind. Die haben eine Tochter zusammen und Blair hätte aber zum Beispiel auch nichts dagegen, wenn abends das Bett durch irgendwelche Kopfkissen einmal durchtrennt wäre, damit jeder so auf seiner Seite schlafen könnte.
Ah, so eine Beziehung. Okay.
Richtig. Es wird auch stark angedeutet, die Vermutung liegt nahe, dass der Aiden eine Beziehung, also eine, noch, dass er wahrscheinlich fremd geht. Mit wem ist noch nicht klar und ob er es überhaupt macht, weiß man auch nicht, aber er wird wahrscheinlich noch irgendwo was laufen haben. Genau. So, die vier Frauen befinden sich alle auf dieser Gartenparty. Whitney ist unsere Gastgeberin. Whitney ist eine sehr interessante Frau. Sie selbst ist quasi so die Göttin in dieser in diesem Vorzeigestädtchen hier. Jeder möchte mit ihr reden. Jeder, der mit ihr redet, fühlt sich gleich auch wieder hervorgehoben, denn die Frau richtet das Wort an einen. Sie sorgt dafür, dass alle sich besonders toll und hervorgehoben fühlen. Ja, nur leider läuft auf dieser Gartenparty was schief. Denn ihr Sohn, der Xavier, der befindet sich in seinem Zimmer und ist die Küchlein, die für die anderen Kinder gedacht waren oder zumindest diese Geschenkgaben, ist er in seinem Zimmer alle auf. Das entdeckt seine Mama. Und Mama hat einen Ausraster. Die Whitney scheißt, ich sage es wirklich mal auf ganz platt, die scheißt ihren Sohn zusammen in diesem Zimmer. In einer Lautstärke und in einer Tortur.
Dass jeder das hört?
Dass am Ende die gesamte Gartenparty verstummt, denn das Fenster war offen. Jeder hat diesen Ausraster von Mrs. Perfect mitbekommen. Und darauf basiert auch der Titel, das Geflüster. Hm. Es gibt einen Zeitsprung nach dieser Gartenparty um 9 Monate. Und in dieser Zeit ist es jetzt passiert, dass der Xavier in der Notaufnahme landet. Was genau passiert ist, kann ich noch nicht sagen, weil so weit bin ich noch nicht. Die Rebecca untersucht ihn, denn sie ist Ärztin. Sie fragt auch die Whitney, was ist passiert, was ist vorgefallen. Klar, nach so einem netten Ausraster bei einer Gartenparty spielen natürlich jetzt die Fantasien richtig wild. Mhm. Und darum geht es jetzt quasi in diesem Buch, herauszufinden, was ist passiert. Was genau ist jetzt das Geflüster? Denn das Geflüster ist quasi, kann man auch metaphorisch sehen. Denn nicht nur hinter der Whitney zieht sich ein Geflüster aus Vermutungen hinterher, sondern auch das Geflüster in den Köpfen von den anderen Protagonistinnen. Das Geflüster, das folgt aus Neid, weil jemand zum Beispiel kinderlos ist und die ganze Freizeit ja für sich hat und keinerlei Verantwortung dann gegenüber irgendwelchen Kindern hat. Oder das Geflüster gegenüber dem Mann, der ja womöglicherweise eine Affäre mit einer anderen Frau haben könnte. Solcherlei Geflüster. Und das ist sehr spannend. Es gibt sehr viele Geheimnisse in diesem Buch, sehr viele Mysterien, die aufgedeckt werden müssen. Allen voran natürlich, was ist jetzt mit Xavier passiert? Warum ist er gestürzt? Was hat er jetzt? Wird er wieder gesund? Stirbt er am Ende? Man weiß es nicht. Hat die Whitney Schuld? Was ist vorgefallen? Das alles wird in diesem Buch noch ergründet. Ich bin gespannt, wie es ausgeht.
Also ich habe einen Gedanken direkt am Anfang gehabt, den äußere ich jetzt auch. Mhm. Mal sehen, ob der sich vielleicht bestätigt. Ich habe zuerst an Desperate Housewives gedacht. Also das als du anfingst, dachte ich so,
ja, so ein bisschen, ne?
So geht's so.
Oh, hör mal, habe ich schon lange nicht mehr gesehen.
Ja, ich auch nicht, aber ich habe so direkt gleich daran gedacht. Ich so, ah ja.
Die Desperate Housewives.
Genau, daran habe ich gedacht.
Ganz viel Getusche, ganz viele Intrigen. Ja, auf dem Rücken heißt es auch, Nachbarn kommen zusammen, Fragen werden gestellt, Geheimnisse verraten. Denn wo Rauch ist, ist auch Feuer. Wo Freundschaft neigt und hinter jeder Lüge verbirgt sich eine verheerende Wahrheit.
Vielleicht verrät euch Nina im nächsten Podcast, ob sie davon weiterhin begeistert geblieben ist.
Ja. Dann kommt nochmal die Leseempfehlung Teil 2. Auf jeden Fall möchte ich es euch jetzt schon mal sehr ans Herz legen.
Sehr cool.
Ja, und das war's mit unseren Buchempfehlungen.
Genau, wir hatten wieder mal 3 Stück dabei. Ich freue mich auf Juni. Ich erwähne es jetzt schon, weil das Buch vorher erscheint und ich es schon gelesen habe. Es gibt es auch auf Englisch. Lest gerne Mame. Mehr sage ich dazu nicht. Das ist eine ganz tolle Geschichte der Selbstfindungsart. Mhm. Über eine sehr junge Frau auf der Reise zu sich selbst.
Ja, hast du mir schon viel vorgeschwärmt.
Genau, das erscheint jetzt im Mai und im Juni erzähle ich euch mehr darüber.
Da freuen wir uns. Dann hören wir uns im Juni wieder, liebe Sena. Und wir hören uns, wir hören uns im nächsten Monat gar nicht, sondern wir hören uns wirklich erst im Juni dann wieder. Denn nächsten Monat hört ihr was von Brigitte und Annette.
Wir dürfen alle gespannt sein.
Bis dahin.
Bis dahin. Tschüss.